Wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt bitte mit mir auf Markus Kapitel 4. Wir sind bereits im vierten Kapitel von Markus angelangt. Und ich lese die Verse 1 bis 20. Und wiederum fing er an, am See zu lehren. Und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, sodass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre: Hört zu! Siehe! Der Sämann ging aus, um zu säen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel, und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Und er spricht zu ihnen: Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, zugleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, andere 60-fältig. Der dritte 100-fältig. Wir kennen die Szene bereits, die Markus uns hier schildert, aus Kapitel 2 und 3. Es schwankt ja immer zwischen diesen Städten an diesem großen See. Das war ein riesiger See. Man nannte ihn auch das Galiläische Meer, ja, weil das so ein großer See war. Meistens Kapernaum, wo er sich aufhielt. Und dann ging er immer wieder zurück in die Einöde, irgendwo einen Berg hoch, oder ging zurück an den See. Und hier geht er wieder an den See, denn ihr wisst noch aus Kapitel 3, Jesusdienst ist inzwischen zu einem Massenphänomen geworden. Also ich meine, der Mensch hat Follower, da würde sich manche Twitter-Star heutzutage dasselbe wünschen, ja, in Relation. Es kam schon mal vor, dass irgendwelche Rabbis durchs Land zogen und populär waren. Aber dieser Mann zog Massen an, er konnte nicht mehr essen, lasen es in Kapitel 3, sie kamen in das Haus, dass sie nicht mal Speise nehmen konnten. Er konnte nicht mehr lehren, in Kapitel 3, Vers 9. Seine Jünger mussten ihm ein Schiff auf dem See bereit machen, dass er noch sprechen konnte zu den Menschen. So viele waren das gewesen. Doch Jesus will predigen. Denn die Predigt ist der Kern seines Dienstes. Was die Menschen wollen, ist was anderes. Die wollen Heilung, später wollen sie Brot, später wollen sie alles Mögliche. Predigt wollen sie selten. Aber Jesus will predigen und er macht es irgendwie möglich und sagt, dann fahre ich eben hier auf dem Boot und predige zum Volk da. Und ich hoffe, dir ist die Predigt heute und auch sonst so wichtig wie ihm. Ich hoffe, du bist wie er als Prediger erfinderisch darin, die Predigt als Hörer irgendwie möglich zu machen. Der Teufel möchte uns die Predigt madig machen und tausend Gründe vorschieben, dass wir sie nicht hören. Ah, heute ist nicht die rechte Zeit, die Umstände sind nicht gut, es gibt so viel anderes. Der Teufel möchte seine Vögel, seine Dornen und seine Steine uns in den Weg schmeißen, dass nur nicht Gottes Wort eindringt in unsere Herzen und Frucht bringt. Darum geht dieses Gleichnis. Die Umstände am übervollen Strand von Galiläa waren wahrlich nicht geeignet für lange Lehre. Aber Jesus machte Predigt möglich. Wie ist es bei dir? Bist du ein Hörer, der Gottes Wort aufsaugt, wenn er es hört oder liest? Der in der Bibel an den Gottesdiensten herangeht mit der Einstellung, heute, das ist heute für mich, ein Wort, das gesät wird für mich mit dem Zweck, dass es eindringt und mich verändert. Denn genau darum geht es heute in diesem Gleichnis. Es geht um die Art von Menschen, die verschiedenen Arten von Menschen, die Gottes Wort hören. Heute geht es nicht um Atheisten, heute geht es nicht um Buddhisten und Hinduisten und all diese Sachen, die niemals in der Bibel lesen, die niemals in der Predigt sind. Heute geht es um Predigtbesucher, um Hörer, um Bibelleser. Ja, die das Wort lesen, die das Wort hören. Um solche Menschen geht es heute. Es geht um das Hören. Hört zu, sagt Jesus in Vers 3. Und in Vers 9, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es geht ums Hören. Das ist die Klammer dieses Gleichnisses. Hört zu, hört. Heute geht es nämlich um euch, sagt Jesus, diejenigen, die meiner Predigt zuhören. Es geht um die Frage, was mein Wort in dir anstellt. Prallt es an dir ab, wie Regen an der Fensterscheibe abprallt und nichts dringt in die Wohnung? Oder wie Wasser in einer Teflonpfanne hin und her schwenkt und nicht eindringt? Dass das Wort nur kurz im Kopf, kurz im Herzen bleibt, aber nichts verändert, fruchtlos und tot ist. Eine Normalität, mit der wir umgehen, sonntags hören, in der Woche mal Bibel lesen, als Deko hängt es an der Wand, aber es bleibt irgendwie immer draußen, außerhalb von uns. Es dringt nie rein. Oder tut es genau das? Tut es genau das in Predigten, beim Bibellesen und in der Erinnerung, die wir uns an die Wand hängen über Gottes Wort, dass es eindringt, dass es Dinge tut in uns? Ich meine nicht nur emotional, vielleicht gar nicht emotional, sondern manchmal rein verkopft, dass wir sagen, ah ja, stimmt, das sollte ich tun oder daran sollte ich mich erinnern. Dass es uns irgendwie durch Mark und Bein geht. Es wird Zeiten geben, wo wir sicherlich auch Predigten über das Predigen halten müssen. Aber heute ist dazu nicht die Zeit, sondern heute geht es um das Predigthören. Und die Frage, was für ein Predigthörer bist du? Was für ein Bibelleser bist du? Was tut die Predigt in dir? Was verändert Bibellesen in dir? Was passiert mit dir, wenn Gottes Wort dich trifft, wenn es auf dich ausgesät wird? Und darum geht es heute. Nächste Woche möchte ich vor allem mit euch diesen Einschub in diesem Gleichnis, die Verse 10 bis 13, anschauen. Warum spricht Jesus in Gleichnissen und was soll dieses, wenn er sagt, ich will, dass sie Gleichnisse, damit sie nicht hören und nicht verstehen und nicht sich bekehren. Das sind ja schwierige Dinge, die Jesus da sagt. Aber heute reden wir über das Gleichnis vom Sämann. Der Sämann. Wie stellst du dir einen Sämann vor? Ja, heute ist ein Sämann, ein Bauer im Traktor und dann tuckert er übers Feld und hinten kommt der Samen schön portioniert in die kleinen Furchen rein. Aber ein Sämann sah früher anders aus und das müssen wir uns erstmal vorstellen, bevor wir das Gleichnis verstehen können. Stell dir einen Mann vor, der so einen Beutel aus Tuch so um die Schulter hat, in dem sich Weizenkörner befinden und die greift er mit der Hand und verteilt die so in regelmäßigen Bewegungen auf sein Feld. Das Feld sieht auch nicht aus wie das, was ihr hier so kennt, wenn wir durch unsere südelsässischen Dörfer fahren. So wohl abgegrenzte Äcker mit schöner, satter, schwarzer Erde. Die Autostraßen gehen schön winklig drumherum, schön abgegrenzt. Es sah früher anders aus. Das war wahrscheinlich ein huckeliger Acker. Hier und da sprießt Unkraut, Dornen, Disteln. Es gibt große Steine, die darin liegen. An manchen Stellen ist das Erdreich ganz dünn, weil es so felsiger Boden ist. Das sind große Felsen drunter. Die schimmern so ein bisschen durch, fleckig. Denn das alte Israel war kein Land von guten, fruchtbaren Böden, bis auf das Jordantal oder so ein paar Höhen, die da genannt wurden. Gute Äcker waren selten. Hinzu kam, dass wahrscheinlich dieser Acker, von dem Jesus spricht, es war nicht so wie da draußen vor Wolfensburg, der Acker so richtig schön abgegrenzt, die Straße führt außen rum. Denn damals gab es ja keinen Straßenbau wie heute. Ja? Sondern die Menschen machten sich Straßen, indem sie halt irgendwie quer durch die Felder liefen. Und da, wo die Menschen am meisten lang liefen, ritten oder fuhren, dort entstand ein Trampelpfad. Und man nutzte dann den Trampelpfad, denn da war es besser zu laufen als im Matsch. Und so entstanden Wege. Und die gingen manchmal mitten durch ein Feld. Mitten durch den Acker ging wahrscheinlich der Weg. Und das ist der Acker, den ihr euch vorstellen könnt. Und da geht dieser Sämann und schmeißt seinen Samen. Und da fällt natürlich einiges auf den Weg. Einiges fällt unter das Unkraut, die Dornen. Einiges fällt auf felsigen Boden und manches fällt auf gute Erde. So ein Acker ist das in diesem Gleichnis. Steinig, bewachsen, mit einem Trampelpfad durch und da sät der Sämann nun seinen Samen. Und diese vier Orte stehen für vier verschiedene Gruppen von Zuhörern. Einmal fällt der Samen auf den Weg, einmal felsigen Boden, einmal unter Dorn und einmal auf gute Erde. Zu einer von diesen vier Gruppen gehörst du. Wir denken ja heute, naja, ich bin so individuell, ich bin die fünfte Gruppe, ich komme nicht vor. Aber das ist keine Option, die Jesus offen lässt. Also wenn du heute aus der Predigt rausgehst, dann würde ich mir wünschen, dass du sagen kannst, ich gehöre zu einer von diesen Gruppen und ich weiß, zu welcher. Ich weiß, was für ein Predigthörer ich bin, was für ein Bibelleser ich bin. Und deswegen bitte ich dich, höre genau zu, was Jesus auch sagt. Höre hin, wer Ohren hat zu hören, der höre. Du magst von mir und anderen mal bessere, mal schlechtere Predigten gehört haben, mal trafen sie vielleicht genauer, was dich bewegt, mal nicht so genau, mal kamst du müde, mal kamst du wach, aber die Bibel sagt überraschenderweise wenig über gute Predigten, aber viel über gute Hörer. Deswegen hör heute zu. Jesus erzählt dieses Gleichnis nämlich Menschen, die ihm immer wieder gerne zuhörten. Er erzählte dieses Gleichnis nicht Pharisäern, nicht Schriftgelehrten, auch nicht allein seinen Jüngern, sondern der Volksmenge. Das waren eine Fangemeinde von Jesus, die ein Interesse an ihm hatten, ihm nachliefen, ihn gut fanden, regelmäßig zu seinen Happenings da erschienen, die ihm auch so nachfolgten, zwar nicht so radikal wie die Jünger. Ja, die Jünger waren so der harte Kern. Aber immerhin, sie folgten ihm nach. Und zu ihnen spricht er, nicht zu Buddhisten und Atheisten. Zu ihnen, zu Leuten, die zu seiner Fangemeinde gehören. Doch das Thema von diesem Gleichnis ist nicht nur die Frage, was für Worthörer es gibt, sondern wenn wir uns den Kontext anschauen, geht es auch um die Frage von Jesu Dienst. Und ihr müsst euch vorstellen, was wir bisher gelesen haben, ist, dass Jesu Dienst bisher für die Leute ein bisschen irre daherkam. Ja? So nach dem Motto, also du predigst und predigst und predigst, aber wenn du wirklich der Messias bist, warum hast du nicht nur Jünger, tausende Jünger, Millionen Jünger? Warum sind nicht alle, die dein Wort hören, gehören die nicht alle zum harten Kern? Warum sind das alles nicht solche Petrusse und Johannese und Andreasse, so Jüngertypen? Warum ist es sogar so, dass viele von diesen Leuten, die dir da nachlaufen, dir nur nachlaufen, weil sie irgendwie was von dir wollen? Die wollen geheilt werden, die wollen dich ausnutzen, ja? Die folgen dir doch gar nicht in Wirklichkeit nach. Und dieses Thema spricht Jesus an. Ja, die Leute denken, du bist doch wie so ein Sämann, der nimmt seinen Samen und der streut das an Orte, wo nichts wachsen wird. Du erzählst Leuten und die hören dich, aber die gehen einfach weg. Und Jesus' Antwort mit diesem Gleichnis ist, ja, ich bin so ein Sämann. Ich bin so ein Sämann, der geht auf das Feld und der sät seinen Samen aus. Wisst ihr, damals war Samen in Israel was ganz Besonderes. Das hat man nicht einfach auf den Weg geschmissen. Das hat man nicht einfach unter die Dornen geschmissen. Das hat man nicht einfach auf steinigen Boden geschmissen. Da hat der Sämann ganz genau geguckt, dass das nur auf guten Boden kam, weil das war was Besonderes. Dieser Sämann verhält sich sehr untypisch. Warum verhält er sich so? Das muss ein Sämann sein, der erstens unglaublich viel Saatgut hat. Das muss ein reicher Sämann sein. Das muss ein Sämann sein, der darauf vertraut, dass die Körner, die wachsen, eine geradezu fantastische Ernte bringen. Damals hat so eine Ernte ungefähr das Vierfache eingetragen. Also man hat eine Handvoll ausgesät und die Handvoll hat vier Handvoll gebracht. Diese Ernte, von der Jesus hier spricht, ist eine Ernte aus dem Märchenbuch. Da bringt jedes Korn 30, 60, 100-fach. Dieser Sämann, der da ausgeht zu säen, der vertraut darauf, dass seine Ernte gigantische Ausmaße annimmt. Jedes Korn, das in die Erde fällt, wird gigantische Ernteerträge bringen, die vollkommen Wahnsinn waren. Und Jesus sagt, so ein Sämann bin ich. Ich bin reich und ich vertraue auf eine Wunderernte. Jedes Korn, was in die Erde fällt, wird die anderen Körner, die auf den Weg gefallen sind, mehr als kompensieren. Ums Hundertfältige wird jedes Korn Frucht bringen. Das sind Ähren, die könnt ihr euch nicht mal vorstellen. Das müssen wir auch im Kopf haben. Es geht hier nicht nur um Predigthörer. Es geht auch um die Frage, Jesus, dein Dienst scheint irgendwie nicht so richtig effektiv zu sein. Da fällt doch so viel unter Dorn und auf Wege. Viele Leute folgen dir nur mit halbem Herzen nach. Und Jesus sagt, das macht nichts. Denn die mir nachfolgen, die machen das 10-mal, 100-mal wett. Der zweite Grund aber für dieses Gleichnis ist, dass er seine Zuhörer schon konfrontieren will. Das ist schon dabei. Ich meine, diese Menge, die haben wir jetzt schon so oft gesehen, dass die ihm nachgefolgt ist, aus was für Gründen auch immer. Und er kommt zu ihnen und sagt, so Leute, heute seid ihr dran. Ich erzähle euch mal heute nicht was über das Reich Gottes oder über diesen, ich erzähle euch heute was über euch. Heute geht es um euch. Hört zu, heute geht es um euch. Heute geht es um Hörer. Leute, die predigen hören. Denn zuhören und zu mir kommen und meine Fangemeinde sein ist das eine, aber darum geht es mir nicht. Es geht darum, ob das gehörte Wort von dir verstanden wird und ob es in dich eindringt und dort eine Sache tut, nämlich Frucht bringt. Das will ein Sämann sehen. Und das ist eine ganz andere Frage. Das ist die entscheidende Frage. Jesus will keine Fans. Jesus will keine Fans. Wenn wir die Evangelien lesen, ist absolut klar, Jesus will keine Fans. Er will Nachfolger. Er will keine Likes, sondern Jesus Christus will kleine Christusse, kleine Kopien seiner selbst, Samen aus einem Samen geboren, ihm ähnlich. Er will Frucht. Er will, dass Predigten und Bibellesen etwas in Menschen bewirkt. Ansonsten ist es genauso wertlos wie Samen, die man Vögeln zum Fressen hinwirft. In der Schule früher habe ich gerne so Jugendmagazine gelesen, Bravo. Und eines der interessantesten Teile in diesen Jugendmagazinen waren immer so Persönlichkeitstests. Ja, welcher Mädchentyp bist du oder welcher Lerntyp bist du? Ich habe das mit Mädchentypen gelesen. Und das ist wie so ein Persönlichkeitstest. Welcher Worthörer bist du? Was für ein Predigtzuhörer bist du? Ich möchte mit euch die vier Predigttypen, Predigtzuhörertypen betrachten. Der erste, den nenne ich den plattgelatschten Hörer. Der plattgelatschte Hörer. Vers 3 und 4. Hört zu, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen, und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel, und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Der Sämann sät den Samen, nämlich das Wort. Das ist der Vater im Himmel, der allen Geschöpfen Sonne, Regen, Brot und auch himmlisches Brot schenkt. Der Vater sendet das Wort, seinen Sohn, in die Welt, der verkündigt das Evangelium den Leuten, damals und heute hier auch in der Predigt. Doch nun fällt einiges auf den Weg, auf diesen Trampelpfad, ne? Erinnert euch, der mitten durch den Acker geht, wo Leute langlaufen, langfahren, mit ihren Pferden langgehen. Viele Menschen sind dort langgegangen mit eiligem Schritt und haben diesen guten Boden hart gemacht. Da fällt kein Samen mehr rein. Da kommt kein Samen mehr rein, diesen harten Wegboden, der festgestampft wurde von ganz vielen Schuhen und Pferdehufen, der ist zu hart und unnachgiebig geworden. Was ist das für ein Mensch, dieser plattgelatschte Hörer? Da ist ein Mensch, der Das Wort hört, aber das Wort perlt an ihm ab. Wie Wasser in einer Teflonpflanne. Nicht, dass er das Wort nicht gerne hört. Jesus spricht ja zu Menschen, die freiwillig bei ihm sind. Da geht es nicht drum. Das sind nicht irgendwelche beinharten Atheisten. Nein. Es geht einfach darum, dass ein Mensch, der es hört, und es dringt nicht in ihn. Das Wort kommt, das Wort geht und es tut nichts in ihm. Es bleibt immer draußen. Und wer weiß, was diese arme Seele so plattgelatscht hat wie diesen Weg. Ich frage mich, ob da nicht vielleicht auch Prediger dabei waren, die diesen Weg gelaufen und gelaufen und gelaufen sind und diesen Boden festgetreten haben und immer wieder das Gleiche erzählt haben, sodass man irgendwann denkt, ich kann es nicht mehr hören. Diese Worte, Jesus liebt dich, diese Worte, das Evangelium Gottes, diese Worte kehre um, die bedeuten mir nichts mehr. Da regt sich in mir nichts. Da erzählt mir einer vom ewigen Gericht, vom Himmel, von Gottes Liebe und von Gottes Zorn. Das eine lässt mich nicht jubeln, das andere lässt mich nicht zittern. Das Wort kommt an mein Ohr, bleibt hängen und das war's. Das ist der plattgelatschte Hörer. Er versteht die Predigt. Er ist kein Dummkopf. Aber es sinkt ihm nicht ins Herz. In Vers 15 erklärt Jesus, wer das ist. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Satan kommt und raubt das Wort, bevor es lebendig wird. Wie tut er dies? Nun, vielleicht macht er es einfach so, dass du aus der Predigt aufstehst oder wenn du gerade Bibel gelesen hast und deine Gedanken wandern schon wieder weiter zum Nächsten. Das ist nicht die Frage, was habe ich gerade gelesen, was habe ich gerade gehört, was soll das in mir tun, was hat Gott vor mit mir? Sondern Sport, Freizeit, Politik, To-Do-Listen, wer weiß was für Dinge. Und alles ist wie fortgeblasen. Nicht irgendetwas, nein, irgendwer hat dich bestohlen, dass du nicht verändert wirst. Du denkst vielleicht, naja, Religion ist sowieso nicht so mein Ding, ich nehme das nicht so ängst und streng, genau wie manch anderer. Aber ich bete für dich, dass dein Gott dein Herz umpflügt und den harten, festen Boden aufwühlt. Vielleicht durch Leid und Mühsal und Krankheit und Plage, damit du weise werdest, dass das Leben hier nicht das Leben ist. Möge Gott mit solchen Menschen Erbarmen haben und ihren Ohren schenken, zu hören, dass die Gefahr für solche das Höllenfeuer selbst ist. Ich kann es nicht anders sagen, weil alles andere wäre gelogen. Wenn Satan kommt und stiehlt, was glaubst du, was am Ende noch übrig bleiben wird? Das ist der plattgelatschte Hörer. Kommen wir zum zweiten Typ. Ich nenne ihn den flachen Hörer. In Vers 5 und 6 lesen wir: Anderes fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Eine Pflanze, die gesät wird und die hat nicht viel Boden und schießt sofort empor. Ja, sie ging sofort auf. Auch dieser Hörer kam freiwillig zur Predigt, niemand prügelte ihn dahin. Er schlug freiwillig die Heilige Schrift aus, las darin. Vielleicht stand er früh auf, nahm einen langen Weg auf sich, verpasste manch schönes Spiel, wer weiß. Aber auch er hört umsonst. Der flache Hörer ist im Gegensatz zum plattgelatschten Hörer ein enthusiastischer Fan. Er hat Freude an der Predigt, er hat Freude am Bibellesen, er hat Freude an dem Wort, nimmt es mit Freuden auf, sein Herz wird warm, wenn er von Jesus Liebe hört, sein Herz wird mit Furcht erfüllt, wenn er von dem ewigen Gericht hört. Er ist nicht kalt, das Wort sinkt in ihn ein und fängt dort an zu wachsen. Auf diesem Acker wächst ein Pflänzchen. Blätter, Stängel werden sichtbar, schnellen in die Höhe, denn dieser Hörer nimmt das Wort mit Freuden auf, vielleicht sogar unter Freudentränen. Er ändert sein Leben, will nun wirklich anders mit seinen Kindern umgehen, mit seinem Ehemann umgehen, will nicht mehr grob sein, will liebevoll sein, will geduldig sein, will auf der Arbeit auch als Christ sein Zeugnis abgeben. Aber was passiert? Jesus sagt in Vers 17, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Wetterwände. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Denn plötzlich stellt dieser Mann fest, oder dieses Kind, es ist gar nicht leicht, Christ zu sein. Es ist nicht immer Sonnenschein. Da kommt mir harter Wind entgegen. Da sagen Leute, ha, du bist Christ, brauchst wohl einen Krückstock für dein Leben. Ha, du bist Christ, ja, guck dir mal den Bibelforscher an. Was, du bist Christ? Denkst du, du bist was Besseres, oder? Dieser Hörer spürt schnell, dass das Wetter umschlägt, dass man nicht nur Applaus findet als Christ. Und wie die Sau, die sich nach dem Bad im Dreck suhlt, kehrt er wieder zurück in sein altes Leben. Auf seiner Arbeit, in der Schule, unter Freunden, der Familie, überall kuscht er und bald verschwindet auch noch der letzte Anschein von Christsein in ihm. Auch der böse König Saul wurde einmal unter die Propheten gezählt und so auch dieser. Flacher Enthusiasmus und wenn der Gottesdienst und die Lichtshow vorbei ist, wenn alles leicht und easy nicht mehr ist, wenn Sonntag vorbei ist und die Jesuslieder aus sind, dann kommt der harte Alltag, das Wetter wendet sich und ohne Robustheit und Rückgrat knickt dieser Hörer ein. Was soll man solchen Menschen sagen? Man kann ihnen sagen, fürchte nicht Menschen, sondern fürchte Gott, der mehr zu tun vermag als Menschen, die den Ruf töten können, die einen feuern können oder ihn mit Schande und Schimpfwörtern belegen können. Fürchte Gott, der selbst die Seele im Feuer, im ewigen Feuer bestrafen kann. Und bedenke, welch mächtiger Schöpfer Gott dir seine Hand hinstreckt, solange es heute heißt. Denk nicht bei dir selbst, ach, ich sitze ja heute hier in der Predigt, ich bin ja viel besser als all die anderen, die ja gar nicht hören. Aber darum geht es in diesem Gleichnis. Es geht nicht darum, dass es die Unterscheidung gibt zwischen den Nichthörenden und den Hörenden, sondern eine Unterscheidung in der Gruppe der Hörenden selbst. Ist deine Treue standhaft? Bist du wetterwendisch, wenn sich Bedrängnis um des Wortes willen erhebt? Verstehe mich nicht falsch, auch Christen sündigen, darum geht es nicht. Es geht nicht um Menschen, die stolpern und wieder aufstehen und wieder stolpern und vielleicht wieder aufstehen, sondern es geht um Menschen, die stolpern und liegen bleiben. Die sagen, ich will mit Christus nichts mehr zu tun haben. Ich habe mich hier für ein lockeres, easy Leben mit Heilungen und Brot vom Himmel eingeschrieben. Und wenn Heilung und Brot vom Himmel nicht mehr kommen, sondern ich muss hier ein Kreuz tragen, dann habe ich da keinen Bock drauf. Das waren nun der plattgelatschte Hörer und der flache Hörer. Kommen wir zum dritten, dem überwucherten Hörer. Vers 7. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Disteln und Dornen sind Unkräuter. Aber wisst ihr, wo sie wachsen? Sie zeigen nämlich Boden an. Und das ist guter Boden. Da, wo zum Beispiel Brennnesseln wachsen, ist guter Boden. Unkräuter wachsen ja nicht irgendwo, wo es nichts zu holen gibt, sondern Unkräuter wachsen dort, wo der Boden fett und gut und reich ist. Dieser dritte Hörer unterscheidet sich von den ersten beiden darin, dass er auf guten Boden gesät ist. Die Predigten, das Bibellesen finden in ihm guten, reichen, fruchtbaren Boden. Das Wort sinkt ein und da wächst ein Stängel, da wächst ein Blatt hervor. Das ist wirklich vielversprechend, was da kommt. Aber was ist das? Da wächst Stängel und Blatt und daneben, da wächst ja noch was. Und das sieht ja auch ganz gut aus. Das wächst ja auch, das ist vielleicht ganz harmlos. Das sieht ja auch aus wie ein kleines grünes Stängelein. Ach, lassen wir das mal wachsen. Am Anfang sieht das nämlich alles sehr unscheinbar und harmlos aus. Doch je mehr diese anderen Sachen da mitwachsen, mit der guten Saat, wird auf einmal eine tödliche Dorne sichtbar an diese Distel. Und diesen Dornen. Und plötzlich treibt das Unkraut in die Höhe und erstickt die gute Pflanze, bevor sie zur Reife kommt und Frucht bringen kann. Was meint Jesus damit? In Vers 18 sagt er, und die, die unter die Dornen gesät wurden, sind die, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen hinein und ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Das sind Menschen, die die Predigt hören, die die Predigt aufnehmen, aber die ihren Garten nicht reinhalten. Nicht Gottes Sachen sorgen sie, sondern die Dinge der Welt. Dinge, worüber sich die Welt Sorgen macht. Bekomme ich einen guten Job? Werde ich befördert? Wie soll ich mein Haus abbezahlen? Sehe ich gut aus? Schreibe ich gute Noten? Mögen mich die Leute? Was sollen die Nachbarn denken? Menschen, welche diese Fragen groß werden lassen in ihrem Leben, werden sehr bald zum zweiten Unkraut gelangen, nämlich dem Betrug des Reichtums. Wer sich um die Sachen der Welt kümmert, der versucht, sie mit allen Mitteln zu erreichen. Wenn dir wichtig ist, dass dich in deiner Klasse alle cool finden, na, dann brauchst du natürlich die Dinge, die dich dazu befähigen. Schicke Klamotten oder was auch immer, tolle Smartphones, aber nicht unbedingt Gott. Geld ist auch nicht das Einzige, was Jesus meint, wenn er von Reichtum spricht, sondern einfach reich von den Dingen der Welt. Wissen, Ruhm, Status. Und dieses Unkraut nennt er betrügerisch, Betrug des Reichtums. Denn es wächst und wächst und wächst und am Anfang sieht es ganz unscheinbar aus, wenn es klein ist. Aber je größer es wird, umso mehr greift es um sich, nimmt Raum ein, will alle Sonne, alle Ressourcen abgreifen, die du hast. Und am Ende stirbt das Gute, was gesät wurde. Wie soll Demut gedeihen in dir, wenn du Ruhm anstrebst? Wie soll Nächstenliebe gedeihen, wenn du reich werden willst? Diese Dinge vertragen sich nicht miteinander. Denn die dritte Sache, die Jesus nennt, die mitwachsen, sind die Begierden. Sie sind die Frucht der Weltsorgen. Was dem Weizenkorn der volle Halm ist, dem Unkraut der Welt die Begierde. Wer sich um die Dinge der Welt kümmert, wird in ihren Begierden untergehen. Wenn du zu lang mit dem Feuer spielst, wundere dich nicht, dass du dich verbrennst. Dieser dritte Hörertyp erkennt eine Sache nicht, nämlich, dass seine Weltsorgen, als sie noch ganz klein waren, ganz unscheinbar, dass sie sein Tod sind. Er denkt, er könne irgendwie glauben und das Leben in der Welt in Einklang bringen, miteinander versöhnen, gut balanciert sein. Er denkt vielleicht, ach, ich bin nicht so ein Purist, wo nur guter Samen wächst. Ich bin so ein facettenreicher Typ. Auf meinem Stück Land, da wächst vieles. Da wächst dies und da wächst das und da wächst jenes. Ich bin nicht so verklemmt. Ich kann Christus, Liebe und Weltliebe in Einklang bringen, wo manch anderer es ein bisschen übertreibt. In meinem Garten wachsen viele schöne Kräuter. Aber das wird nicht aufgehen. Jesus sagt, dein Leben hat nur einen Thron. Du kannst nur Gott dienen oder dem Mammon. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Einer sitzt auf dem Thron und so wie die Könige in Israel versucht haben, in Jahwes Tempel Aschera-Bilder, Baals-Bilder zu stellen, weil sie gesagt haben, naja, der Jahwe-Gott, der ist schon gut für Moral. Ne? Der sagt uns, wie man Messer und Gabel hält und wie wir unsere Rechtsstreitigkeiten lösen. Aber wer sagt uns, wie wir Party machen? Da brauchen wir Aschera. Und wer stellt sicher, dass wir morgen eine gute Ernte haben? Da brauchen wir Baal. Und sie haben sich so einen Mix zusammengebaut, ja? Jahwe für die Moral, Baal für die Ernte und Aschera für die Party. Dieses Leben geht nicht auf. Diesen Tempel wird Gott zerstören, wie er es auch getan hat. Ich sage dir, entscheide dich, sei Fisch oder Fleisch. Jesus wird nicht und kann nicht dein Accessoire sein. Er kann nicht ein Anhängsel sein oder ein Hobby. Die Bibel, dein Leben und auch diese Gemeinde kann nicht Hobby nebenbei, Zeitvertreib oder Tradition sein. Eine Predigt kann nicht ein Impuls sein, der sich einreiht in andere Impulse in dein Leben. Nicht, weil die Predigt so gut ist oder der Prediger so gut ist, sondern weil das Wort Gottes diesen Anspruch erhält. Es hält diesen Anspruch. Auch dieses Buch, kann nicht ein Ratgeber unter Ratgebern sein. Es ist dein Leben oder es ist nichts. Die Ehemänner unter uns und die Ehefrauen wissen, wir wollen unseren Ehepartner nicht teilen. Wir würden nicht sagen, ach Schatz, du gehst dir nur einen Tag fremd und den restlichen Teil des Jahres bist du mir treu. Das würden wir nicht akzeptieren. Das wäre undenkbar, dass so etwas möglich wäre. Und so geht es Gott auch mit uns. Warum erlaubst du deinem Geldverdienen dein Leben zu bestimmen? Warum erlaubst du Fernsehen und Journalen deine Wünsche zu diktieren? Oder dass Menschenfurcht dich zu Entscheidungen zwingt, die Gott nicht will? Ich sage dir, entthrone diese Götter, reiße diese Unkräuter aus, sonst werden sie dich ersticken. Gott will dein Ehemann sein und er will dich nicht teilen. Er will seinen Samen in eine treue Ehefrau pflanzen und nicht in eine, die herumgeht und überall ihre Götzen hat. Deswegen reiße das Unkraut aus und lass das Wort dieser Predigt und auch deines Bibelstudiums in dir Frucht bringen. Ansonsten wird das andere, von dem du denkst, es ist jetzt noch klein, aufwachsen und alles zerstören, was Gott Gutes gesät hat. Und nun kommen wir zum vierten und letzten Typ. Und weißt du, was diesen Predigthörer unterscheidet von allen anderen drei? Hör mal zu, wenn ich es jetzt lese, und überleg mal, was ist bei diesem anders? Was ist bei diesem anders als bei allen anderen drei? Vers 8. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fältig und etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Weißt du, was dieser Letzte hat, was alle anderen nicht haben? Er hat Frucht. Frucht. Und das ist doch, was ein Sämann will. Ein Sämann will Frucht, Weizenkörner, Ernten. Und Gott ist immer wieder in der Bibel jemand, der Weinberge anlegt, um sie zu ernten. Der sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bringt gute Frucht. Dieses Thema Frucht bringen ist für Gott so ein Bild, was er uns immer wieder gibt und sagt, das will ich von euch. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Mein Jünger werdet und viel Frucht bringt, sagt Jesus. Dieser Hörer hat tiefe Wurzeln, er ist gegründet in gutem Erdreich. Seine Wurzeln recken sich tief in fette Erde. Diese Pflanze hat Widerstandskraft gegen Anfechtung und Bedrängnis, nicht wie der flache Hörer. Er widersteht Spott und Hohn, die sich über seinen Glauben ausgießen. Er nimmt sein Kreuz auf sich und wächst auch in dunkler Nacht. Nur so eine robuste Pflanze schafft es, Tag und Nacht zu wachsen, bis irgendwann die Frucht wächst. Das Zweite ist, dieser Hörer ist frei von Unkräutern, frei von weltlichen Begierden, die seine Frucht ihm rauben. Er ist rein ein Puritaner. Und was ist das Resultat? Frucht wächst. Und das ist das, was Gott auch in dir und mir sucht. Was er möchte, was diese Predigt, was dein Bibellesen, was dein Spruch an der Wand, überall dort, wo das Wort Gottes dich trifft, das möchte er, dass das an dir passiert. Wenn es nicht in dir passiert, dann ist es wertlos. Dann brauchst du es nicht. Was ist ein Korn wert, das ein Vogel frisst? Nichts, es ist nichts wert. Es ist nichts wert, dass das Wort dich getroffen hat oder kurz aufgewachsen ist und dann erstickt. Frucht ist das, was Gott sucht. Doch was ist Frucht, wirst du sagen? Ich höre so viele Christen ständig davon reden, dass diese oder jene Veranstaltung gute Frucht gebracht habe oder dass ein Buch oder ein Jugendtreffen viel gute Frucht bringt. Und was dabei oft gemeint ist, ist, diese Veranstaltung oder dieser Treff oder dieses Buch fanden viel Applaus, da kamen viele Leute. Es lief reibungslos, die Organisation hat geklappt, es scheint gut und es glänzt und viele Likes wurden gesammelt. Doch ist das gute Frucht? Sucht Gott wirklich so ein Leben in dir, so ein glänzendes, fehlerloses, jeden Tag lächeln, alles klappt, niemals zu spät zur Arbeit, keine Konflikte mit dem Partner, keine 4 in der Klassenarbeit, kein Stress auf Arbeit, keine Krankheiten, jedes Jahr 2 Urlaube, volle Bankkonten und alle finden dich toll. Ist das Frucht? Ist das, was Gott sucht in dir? Überleg doch mal. Das sucht er auf keinen Fall. Wer hat uns diesen Spuk ins Hirn gesetzt? Das ist doch nicht Frucht von einem Samen. Wie sieht die Frucht von einem Weizenkorn aus? Die Frucht von einem Weizenkorn sieht aus wie das Weizenkorn, oder? Nur vielfach. Was passiert, wenn du eine Kartoffel pflanzt? Was ist die Frucht von einer Kartoffel? Kartoffel. Gut, das ist vielleicht die nicht die Frucht in dem Fall, sondern die Knolle, aber das, was man erntet, ja? Also eine Zwiebel wird eine Zwiebel und die Frucht des Samens ist stets seine Kopie. In Vers 14 steht, der Sämann sät das Wort. Wer ist das Wort? Das Wort ist Christus. Und was ist die Frucht des Christus? Christusse. Christen, Menschen, die ihm ähnlich sind. Die Frage ist nicht, ob in deinem Leben alles glatt läuft, sondern die Frage ist, wie du mit deinem Leben umgehst, wenn alles glatt läuft und wenn alles nicht glatt läuft. Die Frage ist nicht, ob nicht in deinem Leben auch mal Streit vorkommt mit deinen Eltern, mit deinen Freunden, mit deinen Lehrern. Die Frage ist, wie du damit umgehst, wenn es soweit ist. Hatte Jesus ein Leben ohne Streit? Hatte ein Jesus ein Leben ohne Konflikte? Hatte ein Jesus ein Leben ohne Angst? Ich sage dir, er hat vor Angst Blut geschwitzt. Das war ein Leben mit Angst, das er geführt hat. Ein Leben mit Verzweiflung, mit verzweifelnden Momenten. Mit absolut schlimmen Momenten. Die Kopie eines Christuslebens ist nicht das sorglose Leben, sondern das Leben, das mit diesen Sorgen richtig umgeht. Höre, was Paulus den Galatern schreibt im 5. Kapitel. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Was sind das für Worte? Das sind Worte, die einen Charakter beschreiben. Das heißt nicht perfektes, glänzendes, reibungsloses Leben. Das sind nicht die Beschreibung eines Lebens, sondern Beschreibung eines Charakters, der ein Leben lebt. Und vielleicht auch ein schwieriges. Denn wozu brauche ich Sanftmut, wenn nicht meine Kinder mich mal auf die Palme treiben? Oder meine Eltern, je nachdem. Wozu brauche ich Friede, wenn es nicht Anlass zum Streit gibt? Wozu brauche ich Selbstbeherrschung, wenn nicht die Versuchung da ist, mich gehen zu lassen in fleischliche Begierden? Ein Leben als Christ ist kein Leben ohne Angst, kein Leben ohne Versuchung, ohne Hinfallen. Es ist kein Leben ohne Streit, ohne Konflikte, ohne Tränen. Und es ist bei weitem nicht ein Leben, das nur Applaus findet. Es ist ein Leben mit all diesen Sachen. Aber mit all diesen Sachen umzugehen, wie Jesus es tat. In Angst zu rufen, mein Vater, ich werfe mich ganz auf dich. In Versuchung zu rufen, es steht geschrieben. Im Streit zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was Christus will, wenn du die Bibel liest und Predigten hörst, ist Veränderung. Alles andere ist irrelevant. Es ist irrelevant, wie oft du hier in Gottesdienst kommst, Bibelstunden, welche Dienste du in der Gemeinde machst, eine Bibel liest, Bibelverse, die auf Stirn und Brust tätowieren lässt. Das alles tun auch Hörer 1 bis 3. Was Christus sucht, ist Ernte. Veränderung deines Lebens in seinem Sinn. Und wenn Bibellesen das in deinem Leben tut, Amen. Und wenn es das nicht tut, dann fang an zu beten, dass es das tut. Er will, dass wir uns in seinen Charakter verwandeln. Die lieben wie er, die sich an ihm freuen, die Frieden stiften, die mit Fehlern geduldig umgehen, die freundlich sind gegen andere, gütig, treu, sanftmütig im Streit und sich vor sexueller Unzucht bewahren. Das ist das Ziel von Predigten und von Bibellesen. Das solltest du erwarten, wenn du vom Wort Gottes getroffen wirst. Danach strebe, das lass dein Gebet sein. Gott, bitte, das, was ich jetzt tue, wenn ich mich jetzt hinsitze und meine 2, 3, 4, 5 Kapitel lese, lass es nicht an mir vorbeigehen. Lass es nicht gestohlen werden von mir. Zeig mir, wo sich mein Charakter verändern muss und bitte hilf mir dabei. Ich kann mich nicht an meinen eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Du bist der Weinstock, ich die Rebe. Du musst deine Frucht in mir bringen. Und weißt du, wie sich der Vater im Himmel freut, wenn er seinen geliebten Sohn plötzlich Gestalt annehmen sieht in dir und mir? Er ließ ihn auf die Erde fallen, dass er starb, und nun siehe, da wächst was. Neue Christusse wachsen heran. Neue Menschen in seinem Bilde. Das will der Sämann. Und weißt du, wie die Menschen sich auf der Erde freuen, wenn ein weiterer Mitarbeiter, ein weiterer Schüler oder Ehepartner, wenn ein weiterer Sohn oder Tochter zu einem Christus wird. Liebevoll wie er und ehrlich und milde und sanftmütig wie er. Welche Freude du Menschen auf der Erde damit machst. So möchte ich schließen mit dem Aufruf Jesu: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Lass dir von niemandem rauben, was Gott für dein Leben vorhat. Und lass diese Welt und ihre Begierden nicht die guten Pläne ersticken, die Gott in deinem Leben vorhat, sondern sei ein Hörer, der wirklich hört. Bitte Gott darum, dass ihr dir dazu Ohren schenke. Lasst uns jetzt noch jeder für sich in einer stillen Zeit beten und auch Gott vielleicht genau für jene Dinge bitten, wenn sie euch angesprochen haben.